Ich lade euch ein, jetzt das mit mir zu lesen. Wir sind im 1. Petrus 2, ab Vers 13 bis 25. Und ich fände es jetzt gut, wenn ihr mit mir lest, also entweder projizieren wir es jetzt an die Leinwand und wir meditieren darüber, so wie die Juden das machen. Wir meditieren ein bisschen darüber. Ihr guckt es euch an, hier sind wir. Also wir gehen ja in so Abschnitten durch den Petrusbrief und ich finde es eigentlich eher schwierig, weil das Thema hätte ich zum Beispiel ausgelassen, gern. Hier geht es darum, dass wir uns unterordnen, also die Sklaven, könnte man sagen, heute sagt man ja zum Beispiel bei Amazon, so die Leute, die da arbeiten, sind so Sklaven, also die modernen Sklaven, ihren Herren. In Vers 18, ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter. Allein den, nicht den gütigen, freundlichen, sondern auch den wunderlichen. Also wir sollen uns unterordnen, auch unseren Arbeitgebern, da wo wir arbeiten. Und das hätte ich wirklich gern weggelassen. Und dann sogar noch schlimmer, Vers 19, denn es ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott Übel erträgt. Also wenn wir Unrecht leiden, ist es sogar Gnade. Dazu seid ihr sogar berufen, Vers 21, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat. Wir sind berufen zu leiden, um Christi willen. Finde ich, kann man echt weglassen. Aber eigentlich ist es was relativ Spannendes, was hier vor sich geht. Es geht hier um menschliche Ordnungen und es geht um Autorität. Und wir sehen, dass das ganze Universum beruht auf Gesetzmäßigkeiten und Hierarchien. Ich sage euch mal eine, die kennt ihr alle, das Gesetz der Schwerkraft. Dieses Gesetz ist so stabil und alles unterliegt dem Gesetz der Schwerkraft. Alles, was wir machen, wenn wir ein Haus bauen, müssen wir uns immer nach diesem Gesetz der Schwerkraft richten. Wenn ich das hier jetzt fallen lasse, dann fällt es runter. Also dieses Gesetz ist allgültig. Und Gott hat so gewisse Gesetze gesetzt, damit diese Erde besteht. Ohne diese Gesetze würden wir ja irgendwie gerade so rumfliegen. Auch dass die Erde genau in dieser Position festhält, dahinter steckt immer eine Gesetzmäßigkeit. Und die ist unabänderlich, sonst würden wir ja einfach so im Weltall rumschweben. Also wir haben hier das Universum und ihr, die euch ein bisschen auskennt, ihr wisst ja so, das ist alles sehr gut geordnet. Wenn die Erde ein bisschen näher an der Sonne wäre, dann wäre es zu warm. Wenn sie weiter weg wäre, wäre es zu kalt. Der Kosmos heißt eigentlich Schmuck und Schönheit. Da ist so eine richtige Schönheit und Ordnung drin. Und dieses Universum wird zusammengehalten von einer Gesetzmäßigkeit. Und diese Gesetzmäßigkeit, die verrate ich euch jetzt. Und die müssen wir verstehen. Sonst verstehen wir nicht, was es heißt, in Unterordnung zu sein. Die größte Gesetzmäßigkeit, die existiert, ist das Wort Gottes. Also ihr müsst euch das so vorstellen, Gott schafft jetzt diese Erde und natürlich die Sonne und den Mond. Und jetzt steht Gott ja morgens auf und guckt sich das an. Und jetzt muss er ja eigentlich immer Kraft investieren, dass die Erde genau da bleibt. Und er muss Kraft investieren, dass die Sonne da bleibt. Wenn Gott jetzt da nichts macht, dann schiebt sich die Erde irgendwie darüber und die Sonne geht dahin. Wenn Gott es so laufen lässt, dann funktioniert es nicht. Also Gott muss irgendwas schaffen, dass das so zusammenbleibt. Und das ist sein Wort. Die Erde und das ganze Universum und alles, was hier existiert, auch hier, wird zusammengehalten durch das Wort Gottes. Das heißt, das hier ist die größte und erste Gesetzmäßigkeit. Das heißt, das Universum mit allem, was es hier gibt, auch mit diesen ganzen Gesetzen, wird erhalten durch das Wort Gottes. Gott steht nicht morgens auf und muss sagen, Erde, du bleib hier, sondern du bleib hier, sondern Gott hat sein Wort gesetzt und es bleibt für immer und dadurch hält er das fest. Er muss es nicht jedes Mal neu sprechen, der hat es einmal gesprochen. So, jetzt sind wir ja im Petrusbrief und Petrus ist ja ein Apostel, ihr kennt ihn, so ein Chaot, der gesagt hat, ich werde dich nie verleugnen, Jesus, und dann hat er es doch dreimal gemacht. Aber auch einer, zu dem Jesus sagt, auf diesen Felsen will ich die Gemeinde bauen, spricht wahrscheinlich eher zu dem Felsen neben Petrus, aber Petrus hat eine wichtige Funktion. Und Petrus kommt vom Alten Testament und erklärt uns alttestamentliche Konzepte und überträgt sie in das Neue für uns. Und deswegen ist der Petrusbrief ist richtig spannend, wenn man da tief reingeht. Ich finde, es ist so ein cooles Buch. Und wir haben schon ein paar Sachen gelesen, dass wir berufen sind zu Priestern. Und wir haben eins gelesen, das war in 1. Petrus 1, Vers 23. Da heißt es, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes. Erinnert ihr euch? Dass da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Also nächster Schlüssel. Durch das Wort hält das zusammen und das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das wird niemals vergehen. Das, was Gott einmal gesprochen hat, durch sein Wort bleibt. Jetzt müssen wir noch was verstehen, um zu verstehen, was Unterordnung heißt. Geht ja um Unterordnung heute. Hier heißt es, dass wir wiedergeboren sind aus dem lebendigen Wort Gottes. Und da steht im Griechischen Logos. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das Logos kommt aus Johannes 1, Vers 1. Da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und die Profis kennen jetzt Johannes 1, Vers 14. Was steht da? Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist hier eine Auslegung von der Schekina-Herrlichkeit, wie Gott mit seinem Volk wohnte und meint nichts anderes wie Jesus. Also wenn es um das Wort geht und da steht Logos, dann ist immer das fleischgewordene Wort. Also ist immer Jesus gemeint. Jetzt gehen wir wieder zu Petrus. Hier steht, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes. Hier steht Logos. Also wiedergeboren sind wir durch Jesus. Auch in Johannes 1, Vers 1. Jesus ist aber nicht die Bibel. Das wird oft falsch verstanden. Also Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort, wird ganz oft falsch verstanden. Weil das Wort, das Logos, ist Jesus. Und es ist nicht das gesprochene Wort, also es ist nicht die Bibel, sondern das Logos ist das fleischgewordene Wort. Das Logos ist Jesus. Das Wort war zuerst und es wurde Fleisch. Dann geht es hier weiter. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist ein Zitat aus Jesaja. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Jetzt haben wir hier nochmal ein Wort, aber das ist ein anderes Wort. Das ist das Rema-Wort. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und das ist das gesprochene Wort. Und dieses gesprochene Wort bleibt in Ewigkeit. Und diesen Unterschied müssen wir verstehen. Sonst verstehen wir nicht, was es heißt, sich unterzuordnen. So, jetzt haben wir das gesprochene Wort und das ist ja eigentlich relativ logisch. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er sprach. Er spricht diese Dinge und die sind dann. Das ist das Rema, das ist das gesprochene Wort. Und jetzt macht Gott Folgendes, ja. Er setzt hier die Sterne am Himmel und so und den Mond. Und jetzt schafft er Strukturen. Wir haben eben diese Gesetzmäßigkeit von der Erdanziehungskraft. Und dann schafft er eine andere Struktur, also die Erde ist in Hierarchien aufgebaut. Im Himmel ist eben Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und hier gibt es jetzt gewisse Strukturen. Eine Struktur ist der Staat und die setzt Gott ein als seine Diener. Eine andere Struktur ist die Ehe. Eine weitere Struktur ist eben der Mensch, die Erschaffung als Mann und Frau. Und ganz da hier ist ja das Wort Gottes. So die Strukturen, die Gott erschafft, tragen dazu bei, dass diese Welt funktioniert. Wenn wir einen Staat wegnehmen, also die Regierung, dann gibt es Chaos, Anarchie. Funktioniert nicht. Es bildet sich relativ schnell, man sieht es, wenn ein Machtvakuum ist, eine neue Struktur heraus und ein neuer Staat. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche im Nahen Osten irgendwelche großen, den Saddam Hussein entfernt, da bilden sich relativ neue Strukturen. Es wird immer einen Staat geben. Und immer eine Regierung. Die Ehe ist auch eine ganz wichtige Institution, weil da gibt es auch eine Ordnung für die Familie, in der die Kinder erzogen werden. Und diese Struktur erhält unsere Gesellschaft. Mit der Zerstörung der Ehe geht unsere Gesellschaft kaputt. Und es gibt die Schaffung von Mann und Frau. Und es sind nur zwei. Und die hat Gott geschaffen, über diese Erde zu herrschen. Und Jetzt spricht Gott davon, dass er ihnen Autorität gibt. Und das griechische Wort für Autorität ist Exousia. Und ihr wisst ja, ich mag das ja gern, das aufzusplitten. Ex heißt ja aus heraus. Wenn ich exkommuniziert werde, bin ich raus. Also aus heraus. Und Usia heißt auf Deutsch aus dem Seienden. Das sind alles Exousias. Der Staat hat Autorität, Exousia. Wir Menschen haben auch Autorität, Exousia. Die Ehe hat Autorität. Da könnte ich jetzt noch mehr Sachen nennen. Und die Autorität kommt aus dem Seienden, sie kommt aus ihm. Das heißt, alle Autorität ist von Gott gegeben, durch sein Wort. Das ist die Struktur. Und jetzt kommen wir zum zweiten Petrusbrief und dann sagt er, guckt mal her, diese Struktur habe ich gegeben auf dieser Erde, sie kommt aus dem Seienden, sie ist Exousia. Alle Autorität kommt von Gott. Und indem ihr euch dieser Autorität unterordnet, akzeptiert ihr die Ordnungen Gottes. Und deswegen sollen Sklaven sich ihren Herren unterordnen, weil sie damit die Struktur Gottes akzeptieren. Das ist eine Form von Gottesdienst und Gottesverehrung. Und deswegen sagt Gott hier in Petrus, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr das tut. Eigentlich ganz einfach. Unterordnung heißt Hypotaso, Hypotaso ist auch noch ein wichtiges Wort. Hypochonder kennt ihr vielleicht. Oder hypodermisches unter der Haut heißt unter die Ordnung kommen. Also sich unterordnen heißt, ich komme unter diese Ordnung von Gott gesetzt. Und jetzt spricht er ja zu Sklaven und er spricht von Leiden. Ich ermahne euch, dass ihr euch enthaltet und so weiter. Seid untertan aller menschlichen Ordnung. Hier ist es. Um des Herrn willen. Es sei dem König als dem obersten Statthalter und so weiter. Und hier steht dann auch, dass sie gesetzt sind von Gott. Ihr Sklaven ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Jetzt geht er weiter und sagt, ihr Sklaven ordnet euch auch dieser Ordnung unter. Und das ist mein zweiter Punkt. Mein erster Punkt ist, alles ist von Gott geschaffen, alle Ordnung. Auch die an meinem Arbeitsplatz. Hier sagt Petrus, ordnet euch dem unter. Und ich behaupte, das ist unmöglich. Wir können uns nicht unterordnen. Weil Paulus beschreibt es, dass in unserem Fleisch etwas rebelliert gegen diese Ordnung. In uns drin rebelliert was dagegen. Es ist schwierig, ein Angestellter zu sein und sich einer Ordnung unterzuordnen. Vor allem dann, wenn wir Sklaven sind und wenn unsere Chefs hier wunderlich sind, so schreibt Luther das. Aber Petrus schreibt, das sollt ihr tun, das ist sogar Gnade. Wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt, aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Wir sind berufen, zu leiden für Christus und uns unterzuordnen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Da müssen wir jetzt drauf eingehen und dann verstehen wir das. Er, der keine Sünde getan hat, das ist unmöglich für uns. Da können wir nicht in seinen Fußstapfen wandeln. In dessen Mund sich kein Betrug fand, auch unmöglich, schaffen wir nicht. Der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, auch unmöglich. Aber das können wir schaffen. Das wäre dann eine bessere Übersetzung, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde. Also die haben den halt blöd angemacht. Und haben gesagt, Mensch, du bist voll der Loser, jetzt hängst du am Kreuz und kannst dich nicht mal selber retten. Hat er nicht zurückgemutzt. Wie sieht es bei uns am Arbeitsplatz aus? Da sagen die zu dir, hey, bist heute schon wieder 5 Minuten zu spät und bist immer noch nicht fertig. Jesus hätte nicht zurückgemutzt, sondern hätte es einfach ertragen. Was sagen wir? Ja, jetzt mach nicht so, bin gleich fertig. Der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde und nicht drohte, als er litt. Die haben den geschlagen. Also jetzt überleg dir mal noch dein Schiff. Also mir hat mal ein Schiff auch einen Tritt in den Hintern gegeben. Mach schneller, ne? Das war früher auch noch anders. Dein Schiff wird dir eines so geben mit der Handkante. Dann wirst du es einfach ertragen. Also auch unmöglich. Aber der Punkt ist und der Unterschied ist, Jesus leidet diese Dinge nicht für irgendwas, sondern für die Wahrheit und für das Evangelium. Also Petrus schreibt hier an Menschen in der Verfolgung. Und warum sie leiden als Sklaven, ist ja, er sagt, wir sind würdig, um des Evangeliums willen zu leiden. Also beschreibt es ja vorher, wenn wir jetzt nur leiden wegen Unrecht, was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechten Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt. Also es ist kein Ruhm, wenn wir einfach irgendwas ertragen, aber wir leiden um guter Taten willen, heißt es hier. Also die leiden um des Evangeliums willen damals, weil sie geglaubt haben. Und jetzt kommt der praktische Teil, jetzt versuche ich das ja für euch zu übertragen, was bedeutet das für euch und für uns? Das ist jetzt eigentlich der entscheidende Teil. Und ich behaupte, man kann es nicht übertragen. Also zu den Juden hat ja jemand damals gesagt, das Problem ist nicht der zivile Ungehorsam, damals im Nazireich, sondern der zivile Gehorsam ist das Problem. Wenn ich in einem anderen Land stehen würde, zum Beispiel im Libanon oder bei Arabern, ohne das jetzt zu degradieren oder zu bewerten, aber dann könnte ich das nicht so sagen, wie ich es euch sage. Denn der Deutsche, der muss nicht den zivilen Gehorsam lernen, den können wir schon. Wir Deutschen sind die allerbesten im zivilen Gehorsam. Wir Deutschen halten uns an jedes Gesetz. Wenn es heißt, du sollst 30 fahren, fahren wir 29. Wenn es heißt, du sollst dies und das wird als Gesetz kommen, das neue Heizungsgesetz, dann machen wir das schon im Voraus. Das nennt man vorausschauend, machen wir das schon. Das ist unsere deutsche Kultur. Und ich habe mich beim Döner mit dem Ausländer überhalten, der wartet schon 2 Jahre auf einen Bauantrag und er kriegt den nicht, weil seine Tür unter anderem ein Ding nach innen aufgeht. Aber die Tür muss nach außen aufgehen. Er kriegt diesen Bauantrag nicht durch für sein öffentliches Gebäude. Und er sagt, das ist verrückt, aber er hat gesagt, ich lebe gerne in Deutschland, ich liebe Deutschland. In Deutschland gibt es eine Vorschrift, wie groß deine Toilette sein muss, wenn du ein Restaurant machst. Die muss irgendwie, 12,7, die darf nicht nur 11,6. Wenn die nur 11,6 ist, machen die dir den Laden zu. Wir Deutschen brauchen keinen zivilen Gehorsam. Das muss ich euch nicht predigen. Ich muss euch nicht predigen, dass ihr euch unterordnen müsst, weil ihr könnt das schon. Ich muss euch tatsächlich zivilen Ungehorsam predigen. Aber das mache ich nicht. Das wäre ja auch unangebracht. Aber der Kampf, den wir führen, ist nämlich ein anderer. Wir kämpfen nicht um die Unterordnung über das, was Menschen uns sagen und was Gesetze uns vorschreiben, sondern es gibt einen neuen Kampf und es ist der Kampf um Wahrheit. Und das ist ein ganz anderer Kampf. Und da geht es darum, diesen Kampf zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob ihr da mit mir übereinstimmt, aber Jesus spricht von den letzten Tagen. Ich behaupte, wir leben in den letzten Tagen. Das heißt, wir leben vor der Zeit, wo Jesus bald wiederkommt. Und da gibt es viele Ansagen von Jesus, dass in dieser Phase der letzten Tage wird sich diese Welt komplett ändern. Zum Beispiel wird es in den letzten Tagen Lehren geben von Dämonen, die überhand nehmen, die lehren, dass man bestimmte Sachen nicht essen darf. Also es wird in den letzten Tagen falsche Lehren geben. Dann sagt Jesus an anderer Stelle, wenn er über diese letzten Tage spricht, in Matthäus 24, take heed in Englisch, that no one deceives you. Passt auf, dass euch niemand verführe. Und da heißt es, dass eine ganz große Verführung über den Erdball kommen wird. Eine Verführung. Das sind jetzt nur 2 Beispiele, wir könnten da tiefer gehen, aber in den letzten Tagen wird es geistliche Strömungen geben. Wir müssen verstehen, dass die geistlich sind. Also hier heißt es in 2. Timotheus, heißt, dass sie von Dämonen kommen, also von Engeln, gefallenen Engeln, das könnt ihr auch Petrus lesen, wie die gefallen sind, die Menschen verführen, etwas zu glauben, und zwar eine Lüge. Das Hauptproblem der Endzeit ist nicht, dass wir unter Druck geraten oder verfolgt werden, sondern dass Menschen der Lüge mehr glauben, wie der Wahrheit. Ihr glaubt mir das nicht? Ich versuche es zu beweisen. Ich habe jetzt gedacht, spreche ich über Klimawandel, spreche ich über Gender, und habe gedacht, nee, das gibt viel zu viel Diskussion, weil das sind wir uns gar nicht einig. Aber es gibt Lügen, die widersprechen ganz klar dem Wort Gottes. Zum Beispiel eine Lüge ist, Gott schuf Mann und Frau. Es gibt natürlich durch den Sündenfall auch Geschlechter, die haben 2 Geschlechter, es gibt so Sachen, ja. Aber Gott schafft nur 2. In der Elektrik ist das ja so, da spricht man immer von Männchen und Weibchen. Es gibt immer eine Kupplung und immer einen Stecker, wo man reinsteckt. Und bei Mann und Frau ist das auch so. Und ich verstehe gar nicht, wie man da drauf kommen kann, dass es noch ein 3. Geschlecht gibt. weil es gibt Mann und Frau, auch biologisch schon ganz klar. Meine Mädchen zu Hause, die tanzen, meine Tochter hat gestern getanzt. Und mein Sohn, der will mit einem Hammer, und ich habe ihm das nicht beigebracht. Die behaupten ja, dass das alles Erziehung, ihr wisst, was ich meine, also von dem Hintergrund, wie sie aufwachsen, wie sie hineingelegt wird. So ein Quatsch. Jetzt gibt es 63 Geschlechter mittlerweile. Du könntest sagen, ich bin jetzt eine Katze. Könntest du machen? Wäre kein Problem in unserer Gesellschaft. Du könntest aber auch sagen, du bist eine Frau. Und es würde gehen. Probleme gibt es noch, wenn du jetzt zum Beispiel halt beim Gewichtheben plötzlich bei den Frauen stehst und sagst, du bist eine Frau. Also es macht keinen Sinn. Das ist eine Lüge. Tut mir leid. Die Ehe. Die Ehe ist ein Bund von Gott, der wird mit Blut besiegelt. Durch die Entjungferung und durch den Vollzug der Ehe. Das ist der stärkste Bund, den zwischen zwei Menschen sein kann. Das ist der Ehebund. Noch ein stärker als der Bund von Gott zu uns. Und der Angriff auf die Ehe ist ein Angriff auf die Wahrheit Gottes. Weil es wird unsere Gesellschaft zerstören, wenn die Ehe weg ist. Weil die Ehe hält unsere Gesellschaft und unsere Familien zusammen. Was gibt's noch? Mann, Frau, Ehe. Gut, mit Mann, Frau geht ja diese Diskussion auch mit Homosexualität einher. Das ist eine ganz heftige Diskussion auch. Die katholische Kirche hat jetzt sich ja auch geändert. Priester dürfen ja jetzt auch homosexuelle Paare segnen. Also am Schluss sind wir wahrscheinlich noch die Letzten, die noch eine konservative Position haben. Progressives Christentum nennt man das jetzt nicht mehr liberal, sondern progressiv sind die. Und jetzt tun sich immer mehr Sachen auf, die sich gegen die Wahrheit stellen. Und jetzt ist es in den 70er Jahren einfach passiert, da gab es diese Revolution, wo man sich aufgebäumt hat gegen Autorität und eigentlich gegen Gott. Und da ist dieser Spirit freigelassen worden, der Rebellion gegen Systeme und gegen Gottes Autorität und vor allem gegen diese kirchliche Moral und diese Moral Gottes. Und dann hat man Wahrheiten Stück für Stück abgeschafft. Das Problem ist, man kann Wahrheit nicht abschaffen. Eine Zeit lang hat man jetzt gesagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Das Problem ist aber, das ist ja wieder wahr, die sagen, der Satz ist auch wahr. Man kann Wahrheit nicht abschaffen, sondern Wahrheit verschiebt sich immer. Es gibt keine Welt ohne Wahrheit. So, jetzt schafft man aber alle christlichen Wahrheiten ab. Und jetzt verschiebt sich diese Wahrheit und diese neue Wahrheit nennt sich Political Correctness. Du darfst heute nicht mehr alles sagen, sonst bist du politisch inkorrekt. Und das ist die neue Definition von Wahrheit. Also es gibt eine neue Zivilreligion und die definiert sich so. Ich habe eine Wahrheit noch. Israel versus Hamas. Ich lese jeden Tag 20 Minuten Nachrichten über das. Aber ich lese nicht nur über Israel, sondern auch von Hamas. Ich lese von russischer Seite und auch von anderen Seiten. Was sagen die anderen? Und die Welt spaltet sich gerade pro Palästina und pro Israel. Und es gibt eine Tendenz, die sich gegen Israel richtet. Free Palestine, from the river to the sea. Die Leute wissen nicht mal, wo der River ist. Das ist der River Jordan bis zum Toten Meer. Und die Vernichtung Israel ist das Endziel Satans, die Zerstörung des Volkes Gottes. Und der Angriff auf sein Volk ist ein geistlicher Angriff. Deswegen verstehen die Leute das nicht, was hier passiert. Und irgendwann sind wir als Christen gefordert, stellen wir uns zur Vernichtung Israels oder stellen wir uns zu Israel, zu seinem Volk, egal was Israel auch alles falsch macht in diesem Krieg. Und die machen auch viele Fehler, aber sie sind das Volk Gottes. Deswegen wird der Kampf, den wir führen, in dieser Phase und in dieser Zeit ein Kampf um die Wahrheit sein. Wenn es also heißt, ordnet euch unter, dann ordnen wir uns nur einer Sache unter. Als allererstes, und das ist das Wort Gottes. Und als zweites kommen die Exousias, alle Autoritäten. Wenn die jetzt nicht dem Wort Gottes entsprechen, dann müssen wir uns nicht denen unterordnen. Ihr kennt die Geschichte von Mose, wo sie sollen alle Babys töten. Ne? Waren es alle Erstgeborenen oder alle Geborenen? Die Hebammen haben das nicht gemacht. Also da, wo die Exousia, also die Autorität über uns, sich über das Wort Gottes stellt, müssen wir der Autorität nicht gehorchen. Da brauchen wir zivilen Ungehorsam. Aber die allererste Unterordnung ist unter das Wort Gottes. Und der Kampf an unserem Arbeitsplatz, der geht nicht um irgendwas, der geht um Wahrheit. Und jetzt hatte ich ja einen Mentor 2 Jahre, das war der Carsten Maul, und er hat gesagt, du kannst zwar die Wahrheit sagen, aber das Wichtigste ist immer die Liebe. Und das ist unmöglich. Das haben wir ja letztes Mal gelernt, dass es uns als Menschen unmöglich ist, andere zu lieben. Dieser Jahresvers, lieb deinen Nächsten. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Super, dass hier hängt. Das ist unmöglich, weil wir haben diese Liebe nicht für Menschen. Wir brauchen diese Liebe, aber wir brauchen auch die Wahrheit. Und die Wahrheit beruht darauf, dass Gottes Wort ewig ist, dass Gottes Wort ewig Bestand hat, dass dieser Same, dieses Fleisch, der Same ist das Fleisch gewordene Wort, unzerstörbar ist, dass das Wort Gottes flawless heißt in Englisch, das ist ohne Fehler. Das Wort Gottes ist Theopneustos, schreibt Timotheus, es ist inspiriert, heißt das, Gott gehaucht. Das Wort Gottes, sagt Jeremia, ist wie ein Hammer. Und das Wort Gottes ist wie ein Fels. Und da, wo wir stehen, brauchen wir die Wahrheit des Wortes Gottes. Und es ist wichtig, dass wir innerlich aufstehen, dass wir diese Exousia zwar akzeptieren, diese Ordnung über uns, aber dass wir diesen Kampf um die Wahrheit nicht verlieren, sondern dass wir diesen Kampf anfangen zu kämpfen um das Wort Gottes, weil wir haben es zu tun hier mit einer geistlichen Kraft, die versucht, alles, was Wahrheit ist, wegzuschwemmen und zu ersetzen durch neue Wahrheit. Aber die neue Wahrheit ist eine Lüge. Und die Welt braucht das Wort Gottes, weil das Wort Gottes, heißt es, wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 31, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wir brauchen den Mut, diese Wahrheit auszusprechen, wenn sie am Arbeitsplatz über uns lachen. Und das ist das, was hier passiert. Diese Schmähung wird sein, dass sie euch auslachen. Sie haben mich immer ausgelacht, fast jeden Tag, als ich gesagt habe, dass ich Pfarrer bin oder Pastor. Haben sie immer sich morgens lustig gemacht, ja, der Herr Pfarrer ist schon da. Kannst du Wasser zu Wein machen heute? Und ich so, nee, heute nicht. Und dann habe ich zu einem gesagt, ich wünsche dir Gottes Segen zu Geburtstag. Gesagt, was, das kannst du? Sie werden euch auslachen dafür, um die Wahrheit. Und jetzt spitzt sich es aber eher so zu, jetzt haben wir diese Verschiebung in Political Correctness. Wahrheit, der Anspruch der Political Correctness wird immer stärker und forcierter. Jetzt darf man bestimmte Dinge schon nicht mehr sagen. Wir brauchen die Wahrheit des Wortes Gottes und die Wahrheit wird die Menschen frei machen. Wenn sie die Wahrheit hören, das ist Freiheit, weil das klärt alles, das räumt komplett auf. Das ist diese Gesetzmäßigkeit. Das Wort Gottes hält das Universum zusammen. Hebräer 1, Vers 3. Er hält das Universum durch die Macht seines Wortes. Bei mir steht, sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Amen.